Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass diese Pflanze komplett davon abhängig ist, dass jemand anderes sie versorgt. Wenn es nicht jemand gibt, der diese Pflanze regelmäßig mit frischem Wasser versorgt und vielleicht machen sie auch mal düngt, ja, dann geht die Pflanze einfach ein. Oder einfach dafür sorgt, dass sie am richtigen Platz steht, wo sie das Licht braucht, was sie jeweils braucht. Ja. Jemand muss sie gießen, düngen und so weiter. Und viele Christen sind wie so eine Tropfpflanze. Sie schauen nett aus, sind auch ein bisschen dekorativ, aber wenn sie nicht regelmäßig irgendwie gute geistliche Impulse von anderen bekommen, ja, gehen sie ein. Sie haben Wurzeln. Und es wäre auch so viel möglich, wenn sie nicht in diesem Topf drinnen stecken würden. Und ihre Wurzeln nicht ungehindert in die gute Erde sich graben könnten. Wenn sie nie die Freiheit und die Stärke und die Kraft erleben, für die sie eigentlich gedacht sind. Die Wurzeln ungehindert in die gute Erde hineingraben lassen können, hin zum frischen, lebendigen Wasser. Ungehindert. Das ist das Wort, mit dem die Apostelgeschichte endet. Ungehindert. Ja, heute ist es soweit. Eigentlich hätten wir Sekt machen müssen. Ja. Wie lange waren wir so unterwegs? Ein Jahr, mindestens, oder? Das war jetzt mindestens ein Jahr, oder? Das ist eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre mindestens. Wir haben das Ende der Apostelgeschichte erreicht. Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe schon in meiner früheren Gemeinde auch Predigtserien gehalten, aber ihr habt das wirklich in den kleinsten möglichen Einheiten gemacht, wenn man das durchgehen kann. Aber es hat seinen Wert, man geht wirklich auch sehr in die Tiefe. 28 Kapitel lang hat uns Lukas durch einen Zeitraum von 3 Jahrzehnten ungefähr, 3 Jahrzehnte durchgeführt. In Kapitel 1, da standen da eine Handvoll Jünger am Ölberg bei Jerusalem und starrten zum Himmel hinauf, wo Jesus gerade vor ihren Augen emporgehoben wurde und in einer Wolke verschwand. Und jetzt in Kapitel 28 gibt es Jünger Jesu über die ganze damalige Welt sozusagen verstreut. Überall sind Gemeinden entstanden, Männer und Frauen, Juden, Nichtjuden, Reiche und Arme, die Jesus nachfolgen. In Kapitel 1 damals hat Jesus seinen Jüngern Mut gemacht, bleibt hier in Jerusalem, hat er gesagt, und wartet. Wartet auf was? Wisst ihr noch? Genau, wartet auf den Geist des Vaters, vom Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und jetzt im Kapitel 28 befinden wir uns wirklich viele, 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 viele Kilometer entfernt von Jerusalem. Und haben eigentlich miterlebt, wie sich diese Worte Jesu erfüllt haben. Am Beginn hat das Lukas so richtig mit hineingenommen, der Erzähler, hineingenommen in die Geschichte der ersten Christen, was sie alles erlebt haben. Und vielleicht hatten wir auch das Gefühl, dass Lukas uns wirklich so eine umfassende Geschichte irgendwie erzählt, was alles in den Jahrzehnten nach Jesu passiert ist. Wir haben verschiedene Personen kennengelernt und vertieft. Aber dann irgendwie so ab der Mitte, ab Kapitel 13 ungefähr, beginnt Lukas sich eigentlich auf eine Person zu fokussieren, auf eine Geschichte. Und anhand dieser einen Geschichte erfahren wir, was da alles passiert ist. Und Lukas hat nicht irgendjemanden ausgewählt. Den er ausgewählt hat, war definitiv keine Topfpflanze. Lukas wählte jemanden, den er selber gut gekannt hat, den er auch selbst ein Stück des Weges begleitet hat. Also er wusste, worüber er redet, weil er kannte die Person, er hat auch vieles wird jetzt gemeinsam miterlebt. Er wählte Paulus. Der Paulus, der damals am Anfang eigentlich als Saulus, ein Feind der Christen war, der die Christen verfolgte, verhaften und umbringen ließ, weil er dachte, dass Gott das so will. Bis dann Jesus selbst erschien und ihm mit einem Schlag bewusst wurde, wie blind er die ganze Zeit eigentlich gewesen ist und was für einen Riesenfehler er eigentlich gemacht hat. Und ich denke, in vielen anderen Erzählungen wäre, wenn die Hauptperson dermaßen das in den Sand setzt, ist das Ende. Aber wie so oft sind bei Gott die größten Katastrophen und Tiefschläge und Dinge eigentlich der Anfang. Und Gott gibt Saulus einen neuen Auftrag. Er soll Gottes Botschaft den Völkern und den Königen bringen. Er soll Gottes Botschaft in die ganze Welt tragen und allen Menschen erzählen, was er gesehen und gehört hat. Er soll ein Zeuge für Jesus sein. Und wir haben erlebt, wie Saulus zu Paulus wird, wie er eine 180-Grad-Wendung hinlegt und vom Verfolger der Christen zum Verkünder wird, wie er mindestens 3 Missionsreisen nach Kleinasien und Griechenland unternimmt, wie durch seine Tätigkeiten Gemeinden entstehen und mehr und mehr Menschen Jesus nachfolgen, bis er dann seine letzte Reise zuerst nach Jerusalem geführt hat, wo er unter fadenscheinigen Gründen verhaftet wird, knapp einem Mordkomplott entkommt, dann jahrelang in einem schwerwiegenden Gerichtsverfahren sozusagen da als römischer Gefangener in Caesarea leben muss, bis er sich schließlich dieser Zauberformel sagt: Ich berufe mich auf den Kaiser. Das war so eine Formel, eine juristische. Und damit sozusagen sein Recht als römischer Bürger, der er war, eingefordert hat, dass sein Fall vor dem römischen Kaiser verhandelt werden muss. In den letzten Wochen haben wir dann diese abenteuerliche Reise von Palästina nach Rom erlebt und heute kommt Paulus schließlich in Rom an. Apostelgeschichte 28, Abvers 14. Also das ist heute, das war früher alles aus. Da war es noch nicht. Und so kamen wir nach Rom. Von dort kamen die Brüder, die von uns gehört hatten, uns entgegen bis vor am Appii und Trestabenia. Und als Paulus es sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Und als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen, mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Dann hat er schon letzte Woche von diesem warmen und herzlichen Empfang erzählt, wo die hiesigen Christen sozusagen entgegengekommen sind, ja, 70 Kilometer hat er herausgefunden, ja, kamen Paulus entgegen und sie begleiteten das letzte Stück nach Rom hinein. Und auch dort erwartet ihn eine angenehme Überraschung. Er kommt nicht in eine überfüllte Gefängniszelle und sowas, sondern er bekommt eine eigene Wohnung, in der er bis zum Start des Prozesses wohnen darf. Natürlich nicht alleine, sondern auch nicht mit Fußfesseln, sondern mit einem römischen Soldaten, der ihn bewacht hat, vermutlich von der kaiserlichen Wache. Aber doch, er durfte in einer eigenen Wohnung wohnen. Und so war Paulus dann nun. Eigentlich genau da, wo er schon so lange hin wollte. Ja? Er wollte sie gerne, die Christen in Rom, besuchen und sie ermutigen. Aber er war jetzt nicht als Tourist hier. Er war als Gefangener hier, aber eigentlich gar nicht so sehr als, ich glaube an seinem Blick gar nicht so sehr als Gefangener, sondern er sah eigentlich, er war hier mit einer Mission. Denn Gott selber hat Paulus noch kurz davor eine Vision gegeben, wo er gesagt hat: Sei zuversichtlich, Paulus. Genauso wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Und jetzt war er in Rom. Wieder hat sich erfüllt, was Gott ihm gesagt hat. Er war jetzt in Rom. Also, was bleibt zu tun? den Rest zu tun, was Gott gesagt hat. Ja. Und so wartet jetzt Paulus nicht ab, bis jetzt irgendwas passiert, sondern er wird selbst aktiv. Es geschah aber nach 3 Tagen, das reicht vermutlich zum Koffer auspacken und einrichten, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Und als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter. Und ich bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Paulus wartet nicht. Er geht proaktiv auf die führenden Juden der römischen Gemeinschaft zu und erklärt ihnen, warum er hier ist. Er weiß es nicht, ob das jüdische Gremium oder das Leitungsteam von irgendwas Infos herumgeschickt hat oder Boten herumgeschickt hat. Er weiß nicht, wie der Wissensstand hier überhaupt ist. Ja. Also baut er von sich aus einmal den Kontakt auf und erklärt, dass er nicht gegen das jüdische Volk agiert und auch nicht gegen die jüdischen Lehren agiert, sondern eigentlich im Gegenteil. Eigentlich ist es das Gegenteil. Ja, und was sagen die? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Wir wünschen uns aber von dir zu hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Auch interessant, gell? Der Ruf ging ihm voraus und auch die in Rom haben gemerkt, also was immer da diese komischen Christen da tun, überall stoßen sie irgendwie auf Widerspruch. Ja. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge und da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Und wenn du dich jetzt fragst, was steht in den Büchern Mose und in dem Buch der Propheten über Jesus, dass man da wirklich von der Früh bis zum Abend drüber reden kann? Wenn du dir diese Frage stellst, dann stellst du dir eine sehr, sehr gute Frage, die du unbedingt nachgehen solltest. Unbedingt nachgehen solltest. Weil da steht wirklich wahnsinnig viel drüber. Aber das erforscht man am besten selbst. Aber wie immer, Paulus, er ist ganz in seinem Element. Ja? Das ist das, was er liebt. Das ist das, was er kann. Und die Reaktion ist auch wie meistens. Ja. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Wie so oft gibt es keine einheitliche Reaktion. Die einen glauben, die anderen nicht. Aber dann sagt Paulus etwas, das sie komplett auffüllt. Ja. Er kann es. Er sagt eine Sache und dann diskutieren sie nur noch. Ja. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen: Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf das sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden hören. Da hatten sie was zu diskutieren. Paulus zitiert aus dem Propheten Jesaja, wie blind und taub Menschen Gott gegenüber sein können. Und er spricht hier aus Erfahrung, denn er selber war auch genauso blind und genauso taub. Bis schließlich Jesus eingegriffen hat und ihn blind gemacht hat, damit er endlich sehen kann. Aber Paulus bringt mit diesem Zitat auch auf den Punkt, was Gott eigentlich möchte. Was sagt Gott da, diese Vorwürfe am Ende? Und ich sie heile. Gott will sie heilen. Gott will heilen. Und wir sind oft so blind und taub dafür, was Gott in unserem Leben tut. Mit dem Ziel, uns zu heilen. Und dieselbe Blindheit und Taube, die er aus seinem eigenen Erleben kannte, sieht er auch hier bei diesen führenden Juden da in Rom, und er warnt sie gleich mal vor. Gott will nicht nur die Juden heilen. Er will auch die Nichtjuden heilen. Er will die ganze Menschheit heilen. Und die Nichtjuden, die werden hören. Die werden hören, wirklich hören. Sie werden sehen und wirklich erkennen. Ja, und dann kommt die letzten zwei Verse. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. So endet der Bericht von Lukas. Ein Paulus, der proaktiv die Begegnung sucht und sich klar und deutlich allen von Jesus erzählt, der sich die Zeit nimmt und kein Problem damit hat, von früh bis spät über Jesus zu reden, jede Gelegenheit nutzt, um Zeuge für Jesus zu sein, mutig und unerschrocken, ungehindert. Für viele ist dieses Ende der Geschichte irgendwie unbefriedigend, denn wir erfahren so vieles nicht. Ja? Wie dieser Prozess jetzt ausgegangen ist da vor dem Kaiser, das erfahren wir nicht. Und was sich vielleicht sonst so alles getan hat, ja? Was aus den anderen Aposteln so alles geworden ist. Aber Lukas ändert seinen Bericht hier auf diese Weise mit eigentlich einer ganz klaren Ansage, dass das, was Gott verspricht, das hält er auch. Und Gottes Wirken lässt sich nicht aufhalten. Gott wirkt ungehindert. Und vermutlich macht vielleicht auch Lukas deswegen jetzt hier kein schönes Ende, wo alle Antworten geklärt sind, alle Fragen geklärt sind, weil die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Und bis heute eigentlich weitergeht. Und auch du bist ein Teil dieser Geschichte, die damals da angefangen hat. Ja. Ich nehme an, dass das alles die Gründe sind, warum sich Lukas für diese Art von Abschluss entschieden hat, weil es kein Abschluss war, es war der Startschuss. Und du bist auch nicht das Ende der Geschichte. Ja? Aber natürlich sind wir alle ein bisschen neugierig, oder? Wie ging es weiter? Was ist da noch passiert? Die Tatsache ist, wenn Lukas uns nicht diesen genauen und echt gut recherchierten Bericht überliefert hätte, dann wüssten wir kaum etwas über Paulus. Aber weil Lukas so viele Details in seinen Bericht hineinverpackt hat, können wir all diese Dinge, die da erzählt werden, konkreten Zeitpunkten zuordnen, weil es mit anderen Dingen. Wisst ihr, was faszinierend ist? Das ist so ein winziges Detail, wie er damals in Korinth war, wenn ich mich erinnere. Da war dieses Ehepaar, Priscilla und Aquila. Und da stand, dass sie kurz davor aus Rom flüchten mussten, weil dort unter dem Kaiser sowieso eine Verfolgung war. Okay, man wusste, es gibt ein Dokument in den römischen Geschichtsbüchern sozusagen, wo das vermerkt war. Und in Korinth war ja dann von dem einen Statthalter, der dann so sich geweigert hat, sozusagen zu verurteilen. Ja. Man hat ein Dokument gefunden, wo dessen Regierungsjahr, weil der war nur ein Jahr oder sowas in Ding, hat man auch gefunden. Und dadurch konnte man diesen Zeitpunkt auf ein Jahr genau eigentlich recherchieren, welches Jahr das war. Und wenn Lukas uns immer so genau miterzählt, wie lange da was gedauert hat und wer da so regiert hat, konnte man aufgrund dieses Referenzpunktes alles andere auch mit konkreten Daten versehen. Ja. Und so wissen wir eigentlich heute, dass dieses Ereignis, was wir hier sehen, am Beginn des Jahres 61 ungefähr gewesen sein muss. Also wenn alles stellt, ungefähr im Jahr 61 nach Christus, das war das Jahr, wo er in Rom ankam. Und wie wir gehört haben, er war dann 2 Jahre in dieser Wohnung, das heißt, das ist dann das Jahr von 61 bis 63. Das heißt, dieser Prozess vor dem Kaiser muss dann entweder im Jahr 63 oder 64 so irgendwie da gewesen sein. Und zu dieser Zeit war Nero, der Nero, Kaiser von Rom. Das heißt, Nero war der Kaiser, in dem Paulus sein Leben, in dessen Hand er sein Leben gelegt hat. Ja. Klingt aber nicht so gut. So, das ist das, was wir, nur das, was wir wissen aufgrund der Lukas-Geschichte, und damit ist sie ein historisches, gesichertes Dokument des Lukas-Berichts, weil es passt mit archäologischen Dingen zusammen. Das ist archäologisch sozusagen, das ist eigentlich die einzige wirklich gute historische Quelle, die wir haben. Sie ist gesichert, ja. Das Lukas, die Apostelgeschichte von Lukas. Ja. 30 bis 40 Jahre später schrieb die damalige christliche Gemeinde in Rom einen Brief an die Gemeinde in Korinth, der auch erhalten ist, der sogenannte Clemensbrief. Und dort wird erwähnt, dass Petrus und Paulus in Rom hingerichtet wurden. Aber es wird auch erwähnt, dass Paulus vor seinem Tod noch bis in den äußersten Westen gereist sein soll. Man weiß jetzt nicht genau, was mit äußersten Westen gemeint ist, aber es klingt jetzt mal so, wenn dieser eine Prozess noch nicht ganz das Ende war. Aber ja, wie auch immer. Es gibt ein weiteres Dokument, das um das Jahr 170 geschrieben wurde, also über 100 Jahre nach dem Ende der Apostelgeschichte. Und dort heißt es, dass Paulus unter Kaiser Nero mit dem Schwert hingerichtet wurde. Okay, also Nero hat eben um 60 herum regiert bis ins Jahr 68. Das heißt, irgendwann zwischen 64 und 68 muss dann diese Hinrichtung passiert sein. Wir wissen auch, dass 64, 65 herum war dieser berühmte Brand von Rom, der vermutlich von Nero selbst gelegt war, wie auch immer, aber er hat dann die Christen verantwortlich gemacht und danach gab es eine riesengroße Christenverfolgung. Und von dem her, ja, könnte sein, dass es in diesem Zeitraum irgendwie passiert ist. Ja. Noch einmal 150 Jahre später, im Jahr 324, verfasste dann Eusebius von Caesarea seine berühmte Kirchengeschichte. Und hier wird erzählt, dass Paulus bei seinem Prozess vor dem Kaiser damals freigesprochen wurde und noch weitere Missionsreisen unternahm. Und als er dann wieder zurück nach Rom kam, dann erst starb er als Märtyrer. Das steht in diesem Bericht drin. Also auf gut Deutsch, wir wissen es nicht. Wir haben eigentlich keine Ahnung. Das einzige Zuverlässige ist das, was die Apostelgeschichte sagt, weil die ist definitiv in dieser Zeit geschrieben worden. Alle anderen Dokumente sind wirklich schon sehr lange danach geschrieben worden. Aber es könnte wirklich sein, dass er bei dem Prozess freigesprochen wurde und dass er danach noch herumreisen konnte, noch einmal nach Makedonien kam, vielleicht sogar wirklich nach Spanien einmal gereist ist. Wir wissen es einfach nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die Timotheusbriefe und der Philipperbrief definitiv erst nach dem Ende der Apostelgeschichte entstanden sind. Das wissen wir, aufgrund von dem, was drin steht. Also ich muss euch leider enttäuschen, ich kann euch nicht sagen, was passiert ist, ich kann euch nur die Fakten präsentieren, die Vermutungen präsentieren. Aber auf jeden Fall war Paulus alles andere als eine Topfpflanze. Mit Freimut und ungehindert hat er bis zum Ende der ganzen Welt erzählt, was er gesehen und erlebt hat. Und er hat auch allen anderen Christen ermutigt, keine Topfpflanzen zu sein. Sich nicht durch Gesetzlichkeit und Leistungen, Leistungsdruck sich irgendwie einengen zu lassen, sondern die Wurzeln tief in Gottes Wort zu graben und sich nach Gottes Licht auszustrecken und aus Gottes Gnade herauszuleben. Also sei keine Topfpflanze, grab deine Wurzel tief in Gottes Wort, strecke dich nach Gottes Licht aus und lass ihn dein Leben verwandeln. Lebe immer aus der Gnade heraus. Das war Paulus sein Lieblingsspruch am Ende jedes Briefes. Das war nicht die Macht sei mit euch, sondern das war der Spruch, den Paulus immer am Ende schreibt. Die Gnade sei mit euch, genau. Er lebte aus Gnade heraus. Es geht nicht um deine Leistung oder deine persönlichen Anstrengungen, es geht um das, was Gott dir schenkt und was Gott in dir bewirkt und was Gott dir anvertraut. Und was immer auch passiert, sei ein Zeuge Jesu. Erzähl den Menschen, was du mit Gott erlebt hast. Und habe auch den Mut, dich immer wieder ganz, ganz neu Gott anzuvertrauen. Er ist am Wirken. Ungehindert.